Heute sind wir im Gespräch mit der Stefanie Schildknecht. Sie ist ein Mitglied vom Säkularinstitut Servi della Sofferenza. Frau Schildknecht wird uns das Säkularinstitut näher bringen und auch ihr Leben uns näher bringen. Ja, und so möchte ich jetzt Stefanie Schildknecht bei uns ganz herzlich willkommen heißen und ich freue mich auf das Gespräch mit Ihnen, Frau Schildknecht.
Grüezi miteinander.
Das Säkularinstitut Servi della Sofferenza ist eine Gemeinschaft, die die Sendung von Pater Pio in die ganze Welt herausträgt. Und die Gemeinschaft ist auf den Wunsch von Pater Pio gegründet worden. Und das ist sehr interessant, die ganze Geschichte und das Säkularinstitut. Und ja, ich denke mir, es wäre vielleicht schön, wenn Sie eingangs von dem Interview könnten die Gemeinschaft vorstellen, Frau Schildknecht. Und so würde ich Ihnen einfach mal ein Wort übergeben.
Ja, gern. Also wir sind ein Säkularinstitut. Das heisst, wir leben das geweihtes Leben in der Welt. Speziell an unserem Institut ist, wir haben einen Zweig, also Männer und einen Zweig Frauen. Aber wir sind doch ein Institut. Und eben, wie Sie gesagt haben, es ist auf Wunsch von Pater Pio gegangen. Eigentlich geht es noch weiter zurück. Also, alles hat so in den 40er, 50er Jahren angefangen, wo unser Gründer, der Don Pierino Gaglione, damals noch Seminarist, ist er an Tuberkulose erkrankt. Er ist eigentlich so krank gewesen, dass man ihn vom Seminar heimgeschickt hat, eigentlich zum Sterben. Und seine Mutter hat ihn dann weitergeschickt auf San Giovanni Rotondo und hat, wie sie schon gehört hat, von dem Pater, wo sie ihr Wunder tätig war. Und er hat dann das Glück gehabt, er hat dann können mit neben dem mitfahren, dort hin. Und ist dann dort so irgendwie so, entzückt gewesen vom Pater Pio, so hingenommen gewesen, dass er eigentlich seine Krankheit ganz vergessen hat. Und nach zwei Wochen, wo er von dort weggegangen ist, ist er geheilt gewesen, eigentlich auf eine wunderbare Art und Weise. Und von dort weg ist dann der Priester auch immer mit anderen Leuten auch dort hingegangen, sehr häufig beim Pater Pio gewesen. Er hat sehr eine tiefe Beziehung gehabt zum Pater Pio. Er hat auch näher können einmal bei ihm sein, als jetzt das für die normalen Leute möglich gewesen ist. Und dann hat der Pater Pio immer mal den Wunsch geäussert, also hat ihm gesagt, mitgeteilt gehabt, dass es der Wille Gottes ist, der Wille auch vom Sohn, also von Christus Jesus und von seiner Mutter, dass er das Institut, Säkularinstitut Servi della Sofferenza, eigentlich übersetzt auf Deutsch Diener des Leidens, dort gründen, um eben auch die Sendung von Pater Pio in der Welt weiterzuführen. Dann ist das so weitergegangen in dieser Gruppe, es sind so gewesen, bis dann 1976 der Bischof von Taranto die Gruppe zu einer Pia Unione, zu so einer frommen Vereinigung, erhoben hat. Und dann 1993, im Dezember, ist es dann zu einem Säkularinstitut geworden. Mittlerweile hat es eben, später sind dann Schweizer dazugekommen als nächste Nation. Dann auch Tschechen. Mittlerweile hat es Kanadier. Leute aus Costa Rica, Mexiko, Spanien, Irland und Afrika dabei. Schätzungsweise sind wir weltweit, ich sage jetzt mal, rund 200 Personen. Ja.
Das ist spannend. Also, dann sind ihr eigentlich weltweit vertreten. Sehe ich das richtig?
Ja, eigentlich jetzt mittlerweile breitet es sich ein bisschen aus. Ja.
Und wie sieht so der Nachwuchs aus? Also, habt ihr da genügend Berufungen?
Es kommen immer laufend tröpfchenweise dazu. Also, es ist nicht jetzt irgendwie, dass da in Scharen dort herkommen, aber wir haben jedes Jahr eigentlich wieder zuerwacht, kann man sagen.
Schön.
Ja. Gott sei Dank, das ist wirklich eine grosse Freude, ja.
Schön. Frau Schildknecht, vielleicht was noch spannend wäre für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die den Pater Pio nicht kennen, können Sie etwas über ihn erzählen und was war besonders gewesen bei ihm? Während seiner Lebzeit sind ja viele Leute immer zu ihm gegangen. Vielleicht auch, dass Sie da auch ein kleines Porträt machen könnten.
Genau. Also der Pater Pio ist ja 1968 in San Giovanni Rotondo gestorben. Er ist, wenn wir ganz vorne anfangen, als Kind sehr schon hat er schon sehr ist er ein Spezieller gewesen. Er hat mystische Erlebnisse gehabt. Er hat auch seinen Schutzengel gesehen, zum Beispiel. Später dann hat er die Wundmal Christi zuerst unsichtbar getragen für ca. 8 Jahre und dann sichtbar. Er hat schon als Kind den Wunsch gehabt, Kapuzinermönch zu werden. Da ist ihm dann mit einer Sonderbewilligung, glaube ich, auch mit 16 dann erlaubt worden, hat er können ins Kloster eintreten. Hat dann auch Theologie studiert, mit dem Ziel, eben auch Priester zu werden. Ist aber dann immer wieder von schweren Krankheiten heimgesucht worden, sodass sein Studium einfach zwischen ihnen wieder abgebrochen werden musste. Oder auch sein Aufenthalt im Kloster hat wieder unterbrochen werden. Er ist wieder teilweise heimgeschickt worden, weil er einfach dort die bessere Luft hatte, weil er mit der Lunge, mit dem Atem Schwierigkeiten hatte. Und er von sich selber hat immer gesagt, ich bin nur ein armer Bruder, der bettet. Aber schlussendlich hat er einfach den Willen Gottes immer machen und zwar immer gut machen. Er hat die Heilige Messe mit Inbrunst gefeiert gehabt. Er ist vor allem, hat er Stunden im Beichtstuhl verbracht, weil er ein sehr begnadeter Beichtvater war. Er hat die Begabung, also die Gnade von der Seelenschau gehabt. Und so sind natürlich die Leute in Strömen auch zu ihm gegangen. Seine Wundmale hat er selber immer versteckt gehabt. Er hat ja gebetet, Jesus betet, er soll die wieder wegnehmen, die Sichtbaren. Die Unsichtbaren hat er gern getragen. Aber er hat nicht wollen zu einer Sensation werden. Darum er hat auch immer Händchen angehabt. Ja, eben. Er hat wollen, sein Hauptanliegen ist gewesen, den Willen Gottes tun. Das heisst, das tägliche Kreuz tragen und mit dem, verbinden von seinem eigenen Kreuz mit dem Kreuz Jesu Christi, so möglichst viel Brüder, Schwestern, möglichst viele Menschen zu retten. Also, ich denke, dass es so kurz umschrieben ist.
Schön, danke vielmals für das Porträt. Jetzt das Säkularinstitut Servi della Sofferenza. Wie ist das organisiert und welche Rolle, Frau Frischknecht, nehmen Sie ein?
Also, eben, wie schon gesagt, wir haben zwei Zweige, einen männlichen und einen weiblichen Zweig. Die sind eigentlich in und an und für sich separat organisiert. Und dann haben wir verschiedene Gruppen, Sektionen, also nein, Gruppen. Also wir haben jetzt hier in der Schweiz eine Gruppe Männer und eine Gruppe Frauen, die auch wieder ein bisschen unter sich, sagen wir mal, eigen organisiert ist, indem wir eine Verantwortliche haben, bei uns jetzt, bei den Frauen. Und das wechselt so alle paar Jahre. Ich bin ganz ein normales Mitglied. Und dann haben wir Sektionen, also in Rom hat es eine, zwei in Süditalien, drei, vier in Süditalien, dann hat es in der Tschechei eine und so weiter. Die einen, wenn es noch einzelne Mitglieder sind, irgendwo in der Welt draussen, zum Beispiel in Irland, haben wir einen Priester, der gehört dann einfach zu einer Gruppe, zum Beispiel denen, glaube ich, von Rom jetzt da im Moment noch. Bis dort auch einmal eine Gruppe entsteht und dann macht man auch dort eine neue Gruppe.
Schön. Also da gibt es einen Zweig Frauen und einen Zweig gibt es Männer. Mhm. Wie sind jetzt die Frauen zum Beispiel organisiert? Wie oft treffen ihr euch? Wie lebt ihr? Wie wohnt ihr? Wie kann man sich das vorstellen, Frau Schildknecht?
Genau, das ist auch noch spannend. Eben, wir haben ja nicht irgendwo ein Kloster oder irgendein Haus, wo wir alle gemeinsam leben. Wir schauen nach Möglichkeit, miteinander in Gemeinschaften zu leben, in einer Wohnung. Also wir haben jetzt hier in der Schweiz drei grössere Gruppierungen, kann man sagen, innerhalb von der ganzen Gemeinschaft von den Frauen, die zusammenlebt. Und dann kann man auch gemäss Konstitutionen, also sicher, ich denke, das Optimalste ist, wenn man kann miteinander zusammenleben, weil dann kann man auch miteinander beten, man kann miteinander raushuschen, miteinander Apostolat machen und so weiter. Das ist sehr eine grosse Hilfe. Aber es kann auch sein, dass man die in der Familie lebt noch, oder auch, wenn sie jetzt halt auch die Arbeitsstelle nicht zulässt, dass man dann halt auch einzeln in einer Wohnung alleine lebt. Aber dann sicher auch wichtig, dass man sich dann häufig trifft, auch miteinander, um auch eben den Austausch zu haben, um die Gemeinschaft können zu leben und auch das Gebet miteinander zu machen.
Gibt es auch schweizweit die dann so quasi Treffen, also wo die Frauen und die Männer zusammenkommen, oder ja, wie läuft das so unter einem Jahr konkret
ab? Jawohl, also Unter den Frauen treffen wir uns eigentlich relativ häufig. Mindestens, sage ich, 2 bis 3 Mal im Jahr. Einmal davon haben wir sogar einen Einkehrtag, wo ein Priester dann kommt und uns auch in dem Sinn geistlichen Vortrag hält, so eine Betrachtung, wo wir miteinander die Heilige Messe feiern, wo wir miteinander Anbetung machen. Und dann haben wir 1 bis 2 Mal im Jahr, wo wir uns auch mit der ganzen Gemeinschaft treffen, also mit den Priestern zusammen, mit den Laienmännern auch. Also ja, bei den Männern, muss man noch sagen, gibt es noch den Unterschied. Also da gibt es die einen, die Laienmänner und die Priester. Aber die sind eben dann separat organisiert in der Schweiz jetzt da. Eben dann gibt es gemeinsame Treffen, wo dann auch sogar die Associati, sagen wir, das sind noch die Angegliederten. Also das ist so, kann man sich vorstellen, wie einen dritten Orden, wo auch Einzelpersonen oder auch Eheleute können sich wie mit uns auch verbinden. Wo sich dann auch, sie treffen sich untereinander dann auch regelmäßig, also einmal im Monat und haben auch so weiter ein Einkehr. Ja, die sind dann bei diesen gemeinsamen Treffen dann auch dabei. Und ich denke, es ist auch schön, dass man da dann einmal miteinander auch mal das so kann erleben. Was aber ist auch, wenn wir so gemeinsame Apostolate haben, Treffen, die wir für Jugendliche organisieren zum Beispiel, dann kann das durchaus sein, dass wir das ein bisschen organisieren, also das Organisatorische, das leibliche Wohl in die Hand nehmen und Priester dann sicher dabei sind und für das Sakrament dann insbesondere auch da bereit sind, um das dann anzubieten. Und so gibt es wirklich eine wunderschöne auch Zusammenarbeit, ja, die auch nötig ist, weil wir als Frauen ja das halt nicht können, aber das ist auch gut so.
Wie erkenne ich jetzt zum Beispiel äußerlich jemanden, der bei der Servi della Sofferenza ist?
Wir sind nicht geschminkt, nein, also wir sind eigentlich ganz normal. Wir haben meistens, Frauen haben einen Rock an, also ich sage eigentlich immer, seitdem wir hier irgendwie eine Turmlektion, dann haben wir auch Hosen an oder so. Aber wir haben Frauen an, wir versuchen uns hier ein bisschen, ich sage jetzt einmal, einfach zu kleiden, aber einfach auch mit einer gewissen Eleganz, kommt ein bisschen darauf an, in welcher Branche, dass wir auch tätig sind. Eben, da ist jetzt vielleicht noch ein wenig zum Zug gekommen. Wir sind normal in der Welt in einem Beruf tätig. Die einen arbeiten vielleicht im Spital, die anderen in der Schule, die anderen im Büro. Ja, so haben wir verschiedene Sachen. Und entsprechend tun wir uns dann auch ein bisschen kleiden. Aber einfach, ich denke, dezent, einfach und natürlich, ja.
Sie erwähnen, Frau Schildknecht, dass ihr einen Rock tragt. Wie wird denn das gehandhabt? Ja. Ein Hosenrock?
Nein, wir tragen eigentlich Rock.
Das heisst also...
Natürlich ist Hosenrock, also wir versuchen natürlich jetzt nicht, weiss ich, wie... körperbetont uns zu kleiden, wie es jetzt die heutige Mode jetzt ein bisschen vorschreibt, fast. Aber ja, es geht ja nicht darum, dass wir uns irgendwie aufreizend möchten kleiden, sondern es geht darum, dass wir anständig gekleidet sind. Gut. Und recht gekleidet sind.
Sie haben vorher erwähnt, dass ihr im Leben auch einen Beruf habt und das werden wir nachher dann später, nach der Musikpause, ja, mal anschauen. Was mich noch würde interessieren, ist, was sind so die Herausforderungen jetzt für das Säkularinstitut Servi della Sofferenza?
Ja, eben. Es ist natürlich, es ist eine Berufungssache. Also schlussendlich ist es Gott, der einem zu dem beruft und er gibt einem auch die Kraft dazu, dass wir das Leben so können leben, wie es ihm seinem Willen entspricht. Eine Herausforderung ist sicher auch, dass wir da, eben, wir leben in der Welt. Aber wir versuchen nicht von dieser Welt zu sein. Also nicht jetzt, dass wir uns dieser Welt angleichen. Eben, ich habe es zum Beispiel vorher erwähnt. Mode natürlich, ja, der gehen wir nicht da jedem Modedings nach. Aber, ich glaube, wenn wir an der Hand von der Mutter Gottes gehen und zusammen mit Jesus den Weg gehen, dann lässt sich der Weg ganz, ganz gut leben.
Welches sind so die Freuden von der geistigen Familie? Also ich glaube, ihr könnt ja euch auch bezeichnen als geistige Familie.
Also für uns sicher noch eine grosse Freude ist, dass unser Gründer nach wie vor noch unter uns ist. Und ja, wenn wir mit ihm können, sehen wir sind zum Beispiel letzte Woche haben wir wieder die Exerzitien, das heisst, das treffen wir uns wirklich alle wieder miteinander in San Giovanni Rotondo.
Also das heisst weltweit?
Ja, da okay. Können wir alle zusammen. Im Moment ist dann auch möglich, dass wir uns so versammeln von der Grösse her. Das ist immer auch ein wirklich sehr schöner und ein tiefer Moment. Dann Freude sind natürlich auch, wenn es neue Berufungen gibt, wenn man sieht, da sind junge Menschen, die wirklich ihr Leben ganz für Christus schenken und für die Kirche da sein, für Christus da sein. Aber schön ist auch, wie man sieht, wir haben verschiedenste Jugendgruppen oder auch Kinderwochenende. Wie man sieht, die Begeisterung der jungen Leute, der Kinder, die Begeisterung für Jesus oder mit welcher Inbrunst, dass die dann manchmal beten, wirklich auch einen lebendigen Glauben leben, das sind wirklich Momente von grosser Freude.
Die Exerzitien machen die zusammen mit also Männern und Frauen oder ist das auch getrennt?
Ja, da ist es noch zusammen. Das heisst, eben in den Exerzitien, so in den ersten 3 Tagen, wird einmal gar nichts geschwätzt. Da sind wir wirklich in der Ruhe. Also da, ja. Und nachher ist dann halt so, ja.
Das ist sicher ganz eine starke Persönlichkeit, der Gründer Don Pierino Galeone. Mhm. Können Sie ein bisschen etwas über ihn berichten? Wie kann man sich den Mann vorstellen?
Er ist eine starke Persönlichkeit, vor allem sehr beeindruckend, weil er eigentlich sehr, einfach eine demütige Person ist, die Freude ausstrahlt, die so eine Liebe hat zu Christus, zu der Kirche und zu jedem Einzelnen von uns. Es ist immer wieder beeindruckend. Oder auch, wenn wir Schwierigkeiten zu ihm gehen. Er ist wirklich wie ein Vater. Also, klar, er ist über 80, er hat auch wenn seine Gebrechen, aber umso väterlicher wirkt er dann einmal auch. Und, ja, ich weiss gar nicht, wie man es beschreiben kann. Für mich persönlich ist er einmal wie auch ein Abbild von Pater Pio. Ich stelle mir einmal vor, ich habe den Pater Pio selber ja nicht kennt. Ich stelle mir manchmal vor, ich glaube, der Pater Pio muss so gewesen sein, wie er ist.
Schön. Ja. Schön. Jetzt, wenn jemand Interesse hätte an der Servi della Sofferenza, was sind so die Voraussetzungen? Wie kommt man zu dieser geistigen Familie?
Gut, ich denke, meistens ist es schon so, dass irgendwie über unsere Gruppen das Interesse überhaupt auch wächst. Also wir haben auch eine Internetplattform, man kann sich dort auch erkundigen, wir haben verschiedene Angebote. Aber jetzt gibt es eben den einen, die Associati, und dann gibt es die, die wirklich dann ihr ganzes Leben Jesus hingehen und schenken. Also die Grundvoraussetzung ist, dass wirklich eine klare Berufung da ist, von Gott her. Also dass die Person wirklich merkt, es ist Jesus Christus, der mich treibt, der mich da, also dass die wie eine Anziehung auch spürbar ist. Und ich denke, das ist ja auch wichtig, dass die Person dann auch im Gespräch ist mit Priester und das wirklich auch gut kann prüfen. Dann denke ich, ist es sicher von Vorteil, wenn es jetzt eben die geistliche Familie ist, sehr wieder so verlinkt, also die Gemeinschaft, dass die Person ein bisschen belastbar ist. Also jetzt psychisch auch von dem her. Und natürlich katholisch ist und, also katholisch ist. Ja, und dann gibt es aber auch eben Associati, die Angegliederten. Dort sind die Verpflichtungen weniger gross und dort ist es auch in dem Sinn einfacher, zum dazukommen. Wenn man sich auch von dort wieder trennt, ist es auch in dem Sinn weniger schwerwiegend, wieder wenn man sich dann von der Gemeinschaft Servi della Sofferenza trennt, wenn man schon die ewigen Gelübde gemacht hat.
Das ist spannend. Danke vielmals, Frau Schildknecht, für die ersten Ausführungen. Das finde ich ganz eine spannende Geschichte, die geistige Familie Servi della Sofferenza. Ich möchte jetzt ein paar Takte Musik einspielen und nachher werden wir mehr erfahren über das Leben von der Stefanie Schildknecht. Und ja, wünsche viel Freude jetzt beim Albert Frei. 3-mal, das hat Stefanie Schildknecht gewünscht gehabt.
Ich dir folgen, was auch geschieht, werde ich dir treu sein, wenn keiner mich sieht. Kann ich mein Kreuz tragen, den schmalen Weg gehen und mich selbst verleugnen, dem Stolz widerstehen. 3-mal werde ich wach, 3-mal leugne ich dich, 3-mal fragst du mich nur, liebst du mich? Du weißt,
Ja, heute sind wir im Gespräch mit der Stefanie Schildknecht von Servi della Sofferenza. Stefanie Schildknecht hat uns vor der Musikpause schon ein gutes Porträt über das Säkularinstitut gemacht. Und ja, jetzt erfahren wir etwas über das Leben von der Stefanie Schildknecht. Ja, Frau Schildknecht, Sie haben ja sicher auch einen Beruf in Ihrem Leben. Und können Sie vielleicht auch ein bisschen etwas darüber berichten, wo Sie tätig sind, wie Sie sich engagieren, beruflich?
Jawohl. Also ich habe normal durch die Schule absolviert, habe nach der obligatorischen Schule Seminar, also das Lehrerinnen-Seminar, das Lehrerseminar in Kreuzlingen gemacht. Bin dann anschliessend nach dem Semi direkt auf Rickenbach, Kanton Thurgau, gekommen. Wo ich heute noch tätig bin. Also, ich bin dann 15 Jahre lang Klassenlehrerin gewesen. Habe dann aber in der Zwischenzeit dann auch gemerkt, eigentlich möchte ich noch eine andere Herausforderung. Und habe dann weiter, also eine Ausbildung gemacht als Katechetin. Und habe dann nach 10 Jahren ungefähr, also sogar vorne, angefangen, in der Oberstufe Religionsunterricht zu erteilen. Und da habe ich wirklich eine schöne Erfahrung immer gefunden. Ja, sind wir also wirklich gut gehabt. Nicht ganz immer mit allen, aber sagen wir mal mehrheitlich wirklich sehr, sehr gut gehabt, mit den Oberstufenkindern. Ich finde das sehr spannend, dass man denen auch den Glauben weitergeben kann. Und, also ich bin ja nicht die, die da Abstrich macht, sondern ich versuche mir wirklich auch den Glauben, ja, von den Kindern weiterzugeben. Dann später ist dann an mich so ein bisschen, der Wunsch gekommen, von oben ab und von allen Seiten, wo es um die Frage gegangen ist, Schulleitung, und alle gefunden, ja, mach doch du. Und ich habe mich eigentlich am Anfang immer gewehrt dagegen, weil ich das eigentlich gar nicht wollte. Und irgendwann habe ich dann gleich den Eindruck, ja, vielleicht, also wir haben einmal fast einen falschen Schritt gemacht. Und dann habe ich gefunden, ja gut, vielleicht ist es jetzt gleich an mir, um die Ausbildung zu machen. Habe dann die Ausbildung gemacht und jetzt seit 7 Jahren bin ich Schulleiterin hier in Rickenbach, gebe also nicht mehr Schule, weil ich in der Zwischenzeit eine andere Anstellung auch noch angenommen habe, in einer Pfarrei als Jugendarbeiterin und Katechetin in der Oberstufe, inklusive Firmenvorbereitung. Also ich arbeite noch in der Pfarrei Amriswil. Und das ist auch eine sehr lebendige Pfarrei, auch eine gute Pfarrei. Es läuft einiges und das macht Spass. Es ist ein bisschen ein Spagat, die beiden Berufe unter einen Hut zu bringen. Da ist doch noch eine Distanz, eine Wegstrecke von 30 Kilometern, also eine halbe Stunde dazwischen. Im Moment geht es mir gut, aber ob ich das dann bis zur Pensionierung mache, da bezweifle ich. Aber kommt Zeit, kommt Rat.
Kommt Rat, genau. Wie sieht also bei Ihnen jetzt das Gebetsleben aus? Also Sie sind ja beruflich, so wie ich rausgehöre, sehr engagiert. Dann machen Sie eben noch den Spagat, immer mit diesen 30 Kilometern hin und her. Ja. Wie kann man sich jetzt so einen Tag bei Ihnen vorstellen und das Gebetsleben etc.?
Also die Wegstrecke gibt immer gute Gelegenheit, um auch den Rosenkranz zu beten zwischen denen, aber nicht nur dann. Also das Gebet ist für mich sehr, sehr, sehr wichtig. Also da ist der Grundpfeiler vom Tag, sage ich. Ich stehe früh auf, oder besser gesagt, wir in der Gemeinschaft stehen jetzt hier früh auf. Wir machen eine Betrachtung, Betrachtung vom Wort Gottes, zum Beispiel das Evangelium. Und schauen, Jesus, was willst du mir sagen? Wo muss ich vor allem ein bisschen aufpassen? Was nehme ich mir vor für den heutigen Tag? Und nehme mir dann so einen Tagesvorsatz. Dort schaue ich den Abend auch wieder anschauen. Habe ich den eingehalten? Wo sind noch meine Mängel, meine Fehler? Schlussendlich ist ja immer das Wort Gottes haltet auch eine Garantie, dass wir mit Christus den Weg weitergehen können. Dann haben wir auch das Stundengebet, also das Brevier, wo wir beten. Wir beten Lesehure, Laudes, Mittlere Hure, Vesper und so arbeiten dann komplett. Und ich versuche immer, wenn nach Möglichkeit, wenn es geht, wirklich am Morgen früh die Heiligmesse zu besuchen, sofern die Gelegenheit da ist. Leider sind die Angebote ein bisschen schwindend. Aber wir hier in Hinterthurgau sind eigentlich noch gut versorgt und ich bin mobil. Von dem her kann ich mit dem Auto dann zu einer heiligen Messe fahren. Dann auch zum Kreuz Jesu, das Leiden Jesu betrachten, ist der Kreuzweg für mich ein Gebet, das ich häufig bete. Also wenn möglich, also nach Möglichkeit jeden Tag auch. Einfach die Betrachtung vom Kreuzweg, vom Leiden Christi, wo ja eigentlich der Ursprung von allem ist, von unserer ganzen Rettung und Erlösung. Ja, der Rosenkranz, natürlich nicht nur beim Autofahren, auch sonst. Ich versuche auch, wenn es geht, ich habe das Glück, ich wohne gerade neben, oder wir haben das Glück, wir wohnen gerade neben der Kirche und sind auch noch Türöffner und Schließer. Dann haben wir die Schlüssel gewählt und können auch mal an einer Arbeitsstunde mal in die Kirche reinschlüpfen und wirklich vor dem Allerheiligsten sein oder auch am Tag sauber, bevor man ins Haus hineingeht oder so, noch geschwind in der Kirche, beim Herrgott vorbei, dort noch ein bisschen beten, ist immer auch ein gutes Aufdenken.
Dem Leidenden zu dienen, das ist ja auch ein zentrales Thema bei der Servi della Sofferenza. Jetzt, Frau Schildknecht, wie leben Sie das konkret, also jetzt im Alltag?
Genau, das ist ja eben da, wo eigentlich unseren das Weiterführen ist von dem, was der Pater Pio gemacht hat. Wir versuchen, den Leidenden zu dienen, indem wir unser Leben möglichst gut leben und aufopfern für Jesus Christus. Also, wer sind die Leidenden? Die Leidenden sind die, denen fehlt etwas. Also, jemand, wo physisch leidet, der hat eine Krankheit, dem fehlt Gesundheit. Aber die grössten Leidenden, denen fehlt das grösste Gut, das ist Jesus Christus. Und das sind Sünder. Wie können wir denen dienen? Wir können nicht auf die Straße rausstehen und denen predigen. Vielleicht haben wir die Gelegenheit. Vielleicht kann ich das im Religionsunterricht andeuten, aber nicht. Und ich kann die Jugendlichen zur Beicht führen, auch in der Oberstufe. Übrigens, da erlebe ich manchmal wirklich also wunderschöne Sachen nach dem Beichtsakrament. So die Versöhnung mit Christus. Oder eben, ich kann mein Leben anbieten, meine Leiden Jesus schenken, mit dem Leiden Christi verbinden und so fruchtbar machen für die Rettung, für die Erlösung von den Mitmenschen.
Schön. Sie haben Erlebnisse angesprochen, die Sie ja gemacht haben mit Kindern oder Erwachsenen, die beichtet haben. Können Sie das Beispiel machen?
Ja, also das passiert immer wieder. Also eben, wir gehen zum Glück in Amerswil regelmässig. Also jedes Jahr machen wir bei allen Klassen bis auf zu den Firmlingen. Wir haben in der dritten Oberstufe Firmenunterricht. Dort tun wir zweimal im Jahr beichten. Da mache ich wirklich tiefe Erfahrungen. Leider, ich hoffe einmal immer und bete auch dafür, dass die Jugendlichen die Erfahrung wirklich tief ihnen mit sich tragen, dass sie irgendwann, wenn sie mal wieder vielleicht an einem Punkt sind, wo es nicht gut geht, sich an den Moment können erinnern und halt wieder mal den Schritt tun und zum Beichtsakrament gehen. Und es gibt tatsächlich auch Jugendliche, die nach der Firmung dann auch wieder mal kommen, wo beichten. Aber einfach manchmal das Strahlen von diesen Jugendlichen, wenn sie zum Beichtstuhl rauskommen. Oder dann habe ich dann manchmal Jugendliche, die ganz spontan nachher, oder sie dürfen dann immer nachher eine Kerze anzünden vorne dran, vor dem Altar, die knüllen dann und beten. Und ich habe dann auch schon mal mit einem gefragt, und wie geht's da? Dann sagt er, oder nein, ich habe dann vor einem Mal dürfen ein Foto machen, so, und dann gesagt, dürfen wir da ins Forum rein tun, also ins Kirchenblättchen? Dann sagt er, ja. Dann sagt er, und was soll ich dazu schreiben? Wie hast du dich da gefühlt? Dann sagt er, völlig frei. Also das ist wirklich von Herzen so gekommen, ja.
Also die Beicht, dass die befreiend ist. Was haben Sie so für einen Bezug, also einmal zu der Beicht und allgemein zu den Sakramenten? Wie wichtig ist Ihnen das?
Ja, sehr wichtig. Also eben, es ist mir ein Anliegen, dass es einerseits auch richtig weitergeht wird an die jungen Leute. Ich selber bin ein Sünder und habe Beicht nötig. Also ich gehe regelmässig beichten, mindestens alle zwei Wochen. Mhm. Und ich habe also immer etwas zu beichten. Wenn ich das an den Jugendlichen sage, dann sagen sie, ja, aber was sagen sie denn? Vor allem dann, wenn es Jugendliche gibt, die nach einem Jahr noch sagen, ja, ich habe keine Sünde, ich weiss nicht, wer beichten. Dann bin ich an meiner Sitz wieder erstaunt. Ja, also Sakrament sind Mittel, wo uns unterstützen, wo uns auf dem Weg begleiten, wo uns stärken, wo uns Kraft geben, wo uns mit Christus noch tiefer verbindet. Wie können wir die auslassen? Das ist unser Schatz, den wir haben in der katholischen Kirche, und das ist der, wo wir weitergehen müssen. Ja, das ist wirklich ein voller Reichtum. Ja.
Und den Reichtum findet man ja auch bei den Heiligen, also die Verehrung von Heiligen. Wie sieht das bei euch jetzt bei der Servi della Sofferenza aus? Also, welche Heiligen werden da speziell angerufen?
Ja, also allen voran, ich habe mal Mutter Gottes, weil der Pater Pio hat Mutter Gottes über alles verehrt. Den natürlich für uns, der Pater Pio. Wir sind natürlich in dem Sinn frei. Der heilige Franziskus hat auch einen hohen Stellenwert. Petrus und Paulus, also... Für mich persönlich ist auch der Johannes Paul II. Sehr ein grosser Heiliger, Mutter Teresa, Therese von Lisieux, also meine Namenspatronen. Da ist ja wunderbar. Wir haben eine ganze Heerschar, die uns zur Seite steht, die uns mithilft. Und ja, je nachdem, wenn man mal wieder etwas verloren hat, dann ist der heilige Antonius. Und ja.
Wir sind da wirklich beschenkt worden mit diesen Heiligen, ja. Oder werden immer wieder beschenkt. Allerdings. Schön, schön. Frau Schildknecht, Sie haben sicher auch so ein Lieblingsgebet. Mhm. Wie sieht das aus?
Also, das Lieblingsgebet ist für mich auch der Rosenkranz. Ich bete auch den Barmherzigkeitsrosenkranz sehr gern. Aber wir haben im Speziellen, sagen wir mal, ist uns ein bisschen auf den Weg mitgegeben worden, das Schutzengelgebet, wo der Pater Pio einmal schon den Leuten gesagt hat zu seiner Lebzeiten, wenn ihr irgendeine Sorge habt, ein Problem, schickt mir den Schutzengel, dann kann ich euch dann, der Schutzengel sagt mir dann euer Problem und ich kann das so dann für euch beten.
Schön.
Und das ist das Gebet. Ja. Schön. Kann ich es noch vorbeten?
Ja, gern. Ja.
Das heisst, Engel Gottes, mein Beschützer, Gott hat dich gesandt, mich zu begleiten. Erleuchte, beschütze, leite und führe mich. Amen.
Amen. Schön. Frau Schildknecht, ich denke mir, dass wir vielleicht jetzt eine kurze Musikpause machen. Mhm. Und nachher würden wir auf den Ruf Gottes eingehen von Ihnen. Above All von der Sheila Walsh haben wir jetzt gehört und das hat Stefanie Schildknecht gewünscht. Wir sind heute im Gespräch mit ihr. Sie ist Mitglied vom Servi della Sofferenza Säkularinstitut. Ja, jetzt sind wir gespannt auf ihre Berufung, Frau Schildknecht, wie sie den Ruf Gottes gehört haben, verspürt haben und nachgefolgt sind. Und ja, ich würde Ihnen einfach das Wort übergeben, dann können Sie uns da in Ihre Geschichte einweihen.
Gut, danke. Also, zuerst einmal, ich bin sehr katholisch aufgewachsen. Ich war die jüngste von 8 Kindern. Und zu Hause ist schon das tägliche Gebet, das gemeinsame Gebet, hat einen hohen Stellenwert gehabt am Abend, auch vor dem Kreuz. Wir sind am Sonntag miteinander in die Kirche gegangen. Wir sind auch in die Schülermesse gegangen. Also immer Mittwoch und Freitag war einmal Schülermesse gewesen, da sind wir gegangen. Da ist man einfach auch gegangen. Ja, mal so weit. Also in dem Sinn ist schon mal einiges geleitet gewesen. Denn für mich war eigentlich immer klar gewesen, ich heirate einmal und ich werde mal Kind haben, das war ja so üblich gewesen. Und irgendwann habe ich dann einmal erfahren, dass ja eigentlich eben da nicht eigentlich mehr entscheidet, sondern dass es Gott ist, der uns einen Weg gibt. Und dann habe ich angefangen, auch, als ich dann so 15, 16, 17 war, für mich selber auch in der Bibel zu lesen, jeden Tag einmal ein Gesetz vom Rosenkranz beten. Später dann ist es ein ganzer Rosenkranz geworden. Und bin dann einfach wie auch offener geworden und habe gesagt, Herr Gott, zeig du mir deinen Weg. Aber immer auch irgendwie eigentlich denken, ja, das ist sicher die Ehe fertig. Und dann habe ich aber mal ein ganz tiefes Erlebnis gehabt bei einer Beicht, wo ich wirklich gemerkt habe, meine Güte, wenn ich die Beicht nicht gehabt hätte, dann wäre ich im selben Moment verloren gewesen. Also, dann hätte ich nicht Gott angehört, wenn ich in dem Moment gestorben wäre, sondern würde an einen anderen Ort kommen. Und das war für mich irgendwie so ein tiefer Moment gewesen, dass ich einmal sagen, Christus, du hast mir dein Leben am Kreuz geschenkt, in dem du gestorben bist. Du hast dein ganzes Leben hingegeben für mich, damit ich leben kann. Und ich möchte dir mein Leben schenken. Hatten aber meine Zweifel gehabt, als ich das Gefühl hatte, aber du kannst ja wahrscheinlich mein Leben gar nicht brauchen. Eben, weil es im selben Moment hat wirklich nicht gerade so toll ausgesehen hat um mich. Aber ich habe dann die Barmherzigkeit Gottes so dürfen erfahren, dass ich das dankbar angenommen habe und wirklich auch gemerkt habe, ja, Gott möchte von mir da, dass ich mein Leben wirklich auch hingebe. Und dann ist auch immer die Frage, wo? Da habe ich dann auch schon früher nochmal mir angefangen vorstellen, könnte ich mir da vorstellen, im Kloster zu leben. Also mich haben die Klosterfrauen immer fasziniert gehabt. Bin auch schon früh als Kind mit ihnen in Begegnung gekommen. Die habe ich immer lieb und sympathisch gefunden gehabt. Aber ich habe immer viel gehabt, das ist glaube ich nicht für mich. Ich kann nicht irgendwie so drin sein. Ich habe mir immer vorgestellt, ich bin dann einmal Lehrerin und habe dann einmal noch einen Schüler gekommen und wirke so und so noch verkünden und Religionsunterricht und so. Da habe ich schon früher auch irgendwie dann so im Kopf gehabt, ich will rausgehen, ich will in der Verkündigung auch tätig sein. Und da hat mich dann einfach auch dazu gebracht, dass ich dann, Gottes Wege sind unergründlich und ich habe wirklich können das Säkularinstitut Servi della Sofferenza kennenlernen und habe dann sagen, da ist es. Und da ist es dann auch gewesen, sodass ich mit 20, 21, ich habe dann gerade so Semi abgeschlossen gehabt, gerade die neue Stelle angenommen gehabt. Dort habe ich dann angefangen, mit der Gemeinschaft mehr den Kontakt aufzunehmen. Das war übrigens 1993, wo genau auch die Servi della Sofferenza zu einem Säkularinstitut erhoben worden ist, bin ich zum ersten Mal in Italien gewesen. Ich habe überhaupt nicht verstanden, was dort eigentlich abgeht. Das war ein riesen Fest gewesen. Mhm. Aber im Nachhinein weiss ich natürlich, was dort gewesen ist. Aber, es war schön gewesen, so anzukommen. Aber,
Wie sind Sie denn, oder von wem sind Sie darauf aufmerksam gemacht worden, von Servi della Sofferenza?
Ich bin früher ein bisschen bei den charismatischen Gruppierungen, ich habe überall ein bisschen gesucht. Ich war bei den Franziskanern. Ich glaube, wenn ich Marx wäre, würde ich bei den Franziskanern beitreten. Aber dann bin ich nicht bei der charismatischen Erneuerung noch ein bisschen gewesen. Und dort ist dann einmal eine Begegnung gewesen, die mich einerseits sehr traurig gemacht hat. Andererseits war dort eine Person gewesen, die wunderbar gekriegt hat. Einfach auch Treue zu einem Bischof, der dort mal sehr angegriffen war, wo mich eigentlich, ich habe wenig gewusst dort mal. Aber ich wusste, es ist jetzt nicht richtig, dass man schlecht über den Bischof redet. Und ich habe dann erfahren gehabt, dass die Person bei dem Bischof dann geschafft hat. Und das ist das Treffen eben dort von der charismatischen Neugier ist auch ein Neujahr gewesen. Und das Jahr vorher habe ich so ganz ein schreckliches Neujahr erlebt, halt so eben so sehr weltlich. Und dann haben wir geschworen, nie mehr. Also so mit Essgelage sozusagen. Und dann nachher bin ich bei der Charismatiker gewesen und habe gemerkt, da ist es auch nicht dort. Und habe dann das Jahr durch erfahren, dass dieselbejenige Person, die mir dort so Eindruck gemacht hat, die sich für einen Bischof eingesetzt hat, positiv von dem Bischof geredet, obwohl alle anderen eher negativ geredet haben, habe ich mich dann einmal unter einem Jahr bei dieser Person gemeldet und habe gefragt, ob vielleicht der Bischof irgendein so ein Treffen macht über das neue Jahr, weil ich würde gerne wieder so etwas machen, aber habe gemerkt, dort bei der charismatischen Neuerung, das ist es nicht gewesen. Und dann nachher hat sie gesagt, ja, sie ist dann selber eben in der Zwischenzeit auch zu der Serve de la Sofalenza gestoßen und hat gesagt, ja, direkt gegen den Neujahr mit dem Bischof gibt's nichts, aber sie wüsste sonst etwas. Und so, das war ein Treffen mit der Serve de la Sofalenza, wo sie für Jugendliche angeboten haben, so quasi Jugendexerzitien. So bin ich dann zu dieser Gemeinschaft gestoßen.
Schön. Wieso oder was macht jetzt bei Ihnen das aus, dass Servi della Sofferenza ist und nicht die charismatische, also spirituell gesehen?
Das ist eine Berufungssache, denke ich. Das ist wirklich der Herrgott, der einem schlussendlich das ins Herz legt und wo man dann merkt, da bin ich daheim oder da bin ich eben nicht daheim. Also für mich war immer sehr wichtig, eben die Treue zu den Seelen, die Treue zu den Sakramenten, die Treue innerhalb der Liturgie. Ja.
Gibt es dann auch so Phasen der Dürre, also dass sie einfach ja, in dem Sinn vielleicht auch die Liebe zu wenig können, leben im Glauben, einfach so die Dürrephase, gibt es das auch?
Ich denke, das ist vor allem auch ein bisschen im Gebet sicher auch der Fall, dass man halt so trockene Phasen, trockene Gebetsphasen auch erlebt. Aber im Wissen, dass genau diese Phase unter Umständen ja noch viel wertvoller sind, als wenn man da völlig beglückt oder in Glücksgefühl schwebt und betet, nehme ich da gern hin.
Was könnten
Gott dosiert, also immer gut, denke ich mir.
Was könnten Sie jetzt so uns als Tipp geben? Was machen Sie denn in diesen Zeiten oder in diesen Phasen?
Genau gleich weiterbeten, denke ich, das ist wichtig. Nicht, dass man dann sagt, ich spüre nicht, also gehe ich nicht mehr beten, das wäre eine falsche Entscheidung. Dass man dann trotzdem weiter betet. Oder auch innerhalb vom Gebet. Manchmal gibt es Momente, wo man dann halt schneller zerstreut ist und halt wieder an die Sorgen von der Welt oder an die Sachen denkt. Dass man auch dort wieder wegkommt und wirklich Jesus ins Zentrum sitzt. Für mich eine grosse Hilfe ist auch, ich habe daheim ein wunderschönes Kreuz, dass ich wirklich einmal vor das Kreuz hingehe, sei es jetzt auf den Knien oder einfach so sitzend, und wirklich so mit Jesus einen Dialog anfangen. Von mir zu ihm, ihm alles anlegen, was mich beschäftigt, oder auch ihm Leute anempfehlen, dass er sie dort beschützen, behüten und so weiter.
Schön, danke vielmals für den Tipp. Jetzt, wie sieht das so konkret aus? Also ihr macht einmal pro Jahr macht ihr Exerzitien und dann kann ich mir vorstellen, haben die ja auch Ferien? Wie tun sie so die Ferien gestalten?
Ja, die Ferien. Gut, wir haben manchmal auch mit der Gemeinschaft, machen wir manchmal, ist schwierig, manchmal noch eine zweite Woche zu finden mit der ganzen Gemeinschaft, sodass es dann meistens mehr eher zu einer verlängerten Wochenende wird, wo wir halt irgendwo hingehen, in der Nähe von den Bergen oder so, wo wir können wandern oder miteinander können singen, auch miteinander können beten, austauschen und so weiter. Aber sonst Ferien sehen für mich auch so aus, dass ich dann halt manchmal dann auch mit darf. Nein, ist aber sehr schön. Ich genieße es immer auch mit den, wir organisieren so Wallfahrten für junge Leute, Jugendwallfahrten. Und, oder jetzt auch im Herbst, im Oktober, gehen wir mit Jugendlichen auch Exerzitien auf San Giovanni Rotondo zum Pater Pio. wir merken auch immer, dass der Pater Pio dort halt auch auf seine Art und Weise mitwirkt und sich beifügt. Die begleite ich immer gerne die Gruppen auch während der Ferien. Und dann, ab und zu, brauche ich natürlich auch wieder mal Zeit, um wieder mal den Haushalt auf Vorderfrau zu bringen. Also aufräumen, putzen, ausmisten. Ja, manchmal sammelt sich halt dann irgendwo im Ester Sachen an, wo man wieder mal sagen, so, jetzt wieder mal Türen sortieren und fortwerfen, was man kann. Und dann, ja, ist immer wieder gut.
Wie sieht das so hobbymässig aus? Also Sie sind ja extrem engagiert, Frau Schildknecht, in Ihrem Job und dann Gemeinschaft natürlich auch. Und Jesus Christus, das ist ja eigentlich das Zentrum im Leben. Haben Sie noch die Zeit und Energie für Hobbys auszuführen?
Also es ist ja so, ich schaue die Arbeit nicht als einen Job an. Sondern die Arbeit ist für mich wirklich, ich arbeite gerne sowohl in der Schulleitung, manchmal gibt es auch Momente, die schwieriger sind, aber auch jetzt in der Jugendarbeit und in der Katechese, klar, auch dort gibt es schwierige Momente, sehr schwierige Momente, aber es gibt auch wunderschöne Momente und das ist für mich dann auch, wie auch manchmal zwischen deiner Erholung. Ich kann auch dort meine Hobbys ausleben, ich tue gerne musizieren, ich tue gerne singen, ich tue gerne Gitarre oder Klavier spielen. Ich kann manchmal auch Sachen organisieren, gehen wandern mit denen oder so. Also ich kann in dem Sinne die Hobbys ein bisschen mit dem verknüpfen. Und sonst sind so da so kleine Hobbys, Musik, Wandern, Lesen, Garten. Nur der Garten kommt ehrlich gesagt in letzter Zeit ein bisschen zu kurz. Da wächst halt ein Haufen Unkraut.
Okay, das ja. Hat man weniger gern. Ja, dann finden Sie doch noch ein bisschen ganz wenig Zeit zum Hobbys ausführen, Frau Schildknecht. Ja, langsam neigen wir uns am Ende zu von unserem Gespräch. Aber ich will Sie gleich noch darauf ansprechen, Frau Schildknecht. Habe ich irgendetwas nicht angesprochen, wo Sie denken, wo wichtig wäre, dass Sie das würden jetzt im Rahmen von unserem Interview erwähnt haben?
Vielleicht, ich weiss nicht, ob es genau durchgekommen ist, was bedeutet das Leiden Christi im Alltag, in dem Sinn zu leben? Dass da nicht irgendwie ein falsches Verständnis kommt, also wir tun da nicht irgendwie uns selbst geißeln oder weiss ich was, überhaupt nicht, sondern wir versuchen einfach in dem Sinn, unser Leben so anzunehmen, so wie es kommt, halt auch Widerwärtigkeiten anzunehmen und Jesus zu schenken. Man kann ja unter Umständen schon morgen früh, wenn der Wecker stellt, anfangen, dass man jetzt eigentlich lieber noch ein bisschen weiterarbeiten, aber dass man dann halt aufsteht und halt auch das Jesus aufopfert und schenkt. Oder halt auch eben Widerwärtigkeiten gibt es immer wieder im Alltag, bei jeder Person. Und schlussendlich sind wir ja alle berufen, wie Jesus auch gesagt hat, wenn man Jünger sein will, verleugne sich selbst, er nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Also wir alle sind eigentlich berufen, auch unser eigenes tägliches Kreuz zu tragen. Aber wenn ich möchte sagen, wirklich zusammen verbunden mit Christus, mit der Mutter Gottes, an der Hand der Mutter Gottes, ist es um einiges einfacher, den Weg zu gehen.
Schön, danke vielmals. Danke für das Interview, Frau Schildknecht, für die Zeit, die Sie uns geschenkt haben, Radio Maria. Und ich wünsche Ihnen von Herzen und der ganzen geistigen Familie, dass ihr könnt konsequent der Inspiration vom Pater Pio nachfolgen könnt und wirklich auch könnt leben. Das wünsche ich Ihnen von Herzen.
Danke vielmals.
Danke
Ihnen
vielmals.
Auch alles Gute, Gottes Segen.
Ihnen auch. Danke vielmals.
Danke.
Ja, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, das war das Interview mit der Stefanie Schildknecht von Servi della Sofferenza vom Säkularinstitut. Und wenn Sie das Interview nochmal hören möchten, können Sie ja so gerne bei uns im Studio eine CD bestellen.